Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Neben mir sitzt erneut Christian Pox. Herzlich willkommen, Christian. Schön, dass du wieder da bist.
Bin gern dabei.
Super. Und nach unserem letzten sehr guten Podcast zur adjuvanten, neoadjuvanten Therapie beim Kolonkarzinom geht es in der heutigen Folge vor allem ums Rektumkarzinom. Und da weiß ich, dass ich von vielen Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld des Podcasts schon Tipps bekommen habe. Frag mal das, frag mal das, frag da nochmal nach. Also da glaube ich, wir hatten ja letztes Mal schon ausführlich erläutert, wie stark die Innovationen sind und wie viel Neues da ist. Ich glaube, da beim Rektumkarzinom ist großer Bedarf. Und deswegen, Christian, wenn du einverstanden bist, lass uns direkt einsteigen. Ich glaube, am besten gibst du uns erstes Mal einen Überblick, welche Behandlungsoptionen überhaupt zur Verfügung stehen. Weil ich glaube, wir können in diesem Podcast nicht erwarten, dass wir so einen klaren Algorithmus geben können nach A, nach B. Erklär uns erstmal, was ist überhaupt alles möglich beim Rektumkarzinom zurzeit?
Da hat sich ja ganz viel getan und das ist wirklich schwierig und auch komplex geworden, weil wir so viel mehr Möglichkeiten haben. Das Problem beim Rektumkarzinom waren immer zwei Dinge. Das eine war das Lokalrezidivrisiko. Das haben wir aber durch die neoadjuvante Radiotherapie und vor allen Dingen durch die deutlich bessere Chirurgie ganz gut im Griff, muss man sagen. Was wir aber nicht so gut im Griff hatten bei den fortgeschrittenen Stadien, waren die Fernmetastasierungsraten. Und da haben wir in der Zwischenzeit viel versucht, adjuvante Therapien. Aber das hat nicht so das gebracht, was wir uns erhofft haben. Und wir haben jetzt, deshalb wurde dann auch überlegt, was kann man tun? Und so ähnlich wie man das bei anderen Tumoren macht, hat man überlegt, kann man nicht noch mehr nach vorne holen? Und das hat man jetzt durch die sogenannte total neoadjuvante Therapie, wo die Patienten eine Bestrahlung bekommen, entweder allein oder mit Chemotherapie, was bei uns in Deutschland eher der Fall ist, dann noch eine Chemotherapie und dann, sofern erforderlich, eine Operation. Also, dass man alles versucht, nach vorne zu holen. Das ist die total neoadjuvante Therapie. Mhm. Dann haben wir aber auch die Möglichkeit, lokal bei den ganz umschriebenen Tumoren, dass man das mittlerweile, ja, es gibt ja die ESD, es gibt jetzt die intramuskuläre Resektion, die man endoskopisch machen kann. Also auch da haben wir dazu gehört, oder die lokale Resektion, dass der Chirurg nur die bei den lokal umschriebenen Tumoren durch einen kleinen Eingriff versucht, den Krebs zu entfernen. Also ganz neue Dinge. Oder die alleinige Chemotherapie vor einer Operation. Also ihr habt viele Dinge, die es gibt und dann natürlich noch die Immuntherapie, da kommen wir sicherlich auch noch drauf, sodass wir ein großes Sammelsurium haben. Und wie du schon sagst, es ist schwierig, jetzt muss man sich überlegen, was mache ich denn dann, wenn? Und da gibt es verschiedene Faktoren. Gerade beim Rektumkarzinom ist es unglaublich wichtig, dass wir ein exaktes Staging haben. Mhm. Wie fortgeschritten ist der Tumor? Und dafür muss man sagen, ist mittlerweile das MRT ein ganz entscheidender Faktor, weil das MRT sagt uns, wie weit geht der Tumor in die Tiefe. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Reicht er bis an die mesorektale Faszie ran oder nicht? Der Befall von Lymphknoten spielt immer noch eine gewisse Rolle, ist nicht mehr ganz so wichtig, wie es früher mal war, denn da hat jede Methode leider ihre Schwächen. Weiterer Faktor, wie ist die Höhe des Tumors? Weil bei uns in Europa ist das Rektum halt länger als in den USA. Bei uns geht das Ganze bis 16 Zentimeter, in den USA geht es dann nur bis 12, 15, also bei denen scheint es kürzer zu sein. Aber das ist ganz wichtig, weil wir wissen, dass im oberen Drittel die Tumoren sich anders verhalten als in den unteren zwei Dritteln. Im oberen Drittel kann man sagen, kann man die eigentlich eher behandeln wie ein Kolonkarzinom, weil die Lokalrezidivrate ist geringer, die Metastasierung ist anders. Also so, dass wir mittlerweile gelernt haben, dass wir die in der Regel behandeln können wie ein Kolonkarzinom. Da machen wir auch manchmal eine neoadjuvante Therapie, das sind Ausnahmen, das sind wirklich lokal fortgeschrittene Tumoren. Ja. Aber nochmal zu sagen, was sind die Faktoren, die wichtig sind? Das ist quasi das Staging und die Höhenlokalisation. Und die macht man nach wie vor in der Regel mit einer starren Rektoskopie, wobei mittlerweile man sagen muss, wenn man es kann, die flexibel ist auch nicht so schlecht. Und das MRT bei größeren Tumoren ist etwas, was uns auch hilft. Auch wichtig, die Endosonographie hat immer noch einen Stellenwert. Ich bin ja nun auch Endoskopiker und endoskopiere sehr gerne. Bei den lokal umschriebenen Tumoren ist die Endosonographie nach wie vor die beste Methode, um zu sehen, muss ich den Patienten überhaupt operieren oder kann ich das nicht auch zum Beispiel per ESD oder die intermuskuläre Resektion endoskopisch entfernen und kann dem Patienten eine Operation ganz ersparen.
Jetzt hast du gerade schon relativ schön zusammengefasst die Therapieprinzipien. Also extrem wichtig ist die korrekte Höhenangabe und dann gibt es das Therapieprinzip oberes Drittel, vielleicht eher Kolonkarzinom, ähnliche Therapie, während im mittleren und unteren Drittel andere Kriterien eine Rolle spielen. Und da spielt ja auch der Organerhalt eine deutliche Rolle, weil dann doch Sphinkterverlust und so weiter erheblichste Konsequenzen für die Patienten haben. Kannst du noch mal ein bisschen präzisieren? Ein paar Sachen hattest du schon genannt. Für die Wahl zwischen, wir hatten jetzt gesagt, Operation mit und ohne Vorbehandlung, organerhaltender Strategie. Was sind so die wichtigsten Kriterien, eben vielleicht auch komplett auf die Operation zu verzichten und eine rein organerhaltende Therapie zu wählen? Also reine, totale neoadjuvante Therapie zu machen.
Also man muss jetzt unterscheiden, was man will. Wenn es erstmal darum geht, um den Organerhalt, was ja ein ganz neues Konzept ehrlicherweise ist. Vorher ging es uns ja immer nur darum, dass man versucht, dass es kein Rezidiv gibt. Aber für den Organerhalt braucht man eine neoadjuvante Therapie. Mhm. Und das Effektivste ist die Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie. Und wie intensiv man das Ganze gestaltet, das hängt jetzt von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt natürlich von der Höhe ab, das hängt von der Auswahl und von dem Patientenwunsch. Wir können durch unsere normale, in Anführungsstrichen, neoadjuvante Radiochemotherapie, wie wir sie gemacht haben, mittlerweile eine Strahlentherapie über 6 Wochen, kombiniert mit einer Chemotherapie, die in der Regel heutzutage mit Carbetazidin durchgeführt wird, erreichen wir so Vollremission von ungefähr, also wo ein Organerhalt möglich wäre, von ungefähr 15%. Durch die total neoadjuvante Therapie, die also intensiver ist, kann man das Ganze so auf 25 bis vielleicht 30% steigern. Mhm. Das heißt aber auch, dass man das Ganze nicht bei jedem wird erreichen können. Mhm. Und man muss auch sagen, dass man sich das Ganze erkauft durch mehr Nebenwirkungen. Das muss man auch wissen. Und das potenziert sich natürlich. Mhm. Wenn ich durch eine total neoadjuvante Therapie durchführe und danach den Patienten operiere, dann ist die Funktionalität des Organs und die Probleme, die der oder das Risiko, dass der Patient später Probleme hat, natürlich deutlich höher, als wenn ich ihn primär operiere oder als wenn ich ihn gar nicht operiere. Das muss man bei diesen ganzen Konzepten wissen. Und du merkst vielleicht auch schon, der Organerhalt ist nicht immer möglich. Das muss man dem Patienten auch ganz ehrlich sagen. Aber natürlich ist es für die Patienten etwas, was erstmal attraktiv erscheint. Das muss man mit dem Patienten besprechen, aber man muss ihm halt auch ehrlich sagen, dass man unter Umständen, wenn er keine Vollremission erreicht, dass er dann sich das Ganze auch möglicherweise erkauft mit mehr Nebenwirkungen.
Mhm. Da kommt ganz oft die Frage, wer erklärt das denn dem Patienten? Also es gibt ja jetzt doch verschiedene Player im Boot und vielleicht macht der Chirurg dann doch eine andere Aufklärung als der Gastroenterologe oder der Onkologe. Ich habe dann gedacht, wenn ich Patient wäre, ich würde vielleicht gerne ins Tumorboard mit eingeladen werden, um mir wirklich mal ein eigenes Bild machen zu können. Wie lebt ihr das in der Praxis, den Patienten so mitzunehmen, dass er wirklich eine Entscheidungsgrundlage hat, sich zwischen diesen 4 bis 5 verschiedenen Optionen entscheiden zu können?
Das ist etwas, was wir primär im Tumorboard besprechen. Und das zeigt wieder, wie wichtig das Tumorboard ist. Der Patient ist bei uns in der Regel auch nicht dabei. Das ist einfach technisch schwierig. Bei manchen gibt es diese Möglichkeit, aber das sind noch wenige. Was aber wichtig ist, einer muss den Patienten vorher mal kennen, dass man überhaupt sieht, wofür kommt der Patient überhaupt in Frage. Wir reden so viel über total neoadjuvante Therapien und Ähnliches. Aber man muss sich natürlich auch überlegen, dass jemand, der so etwas bekommt, auch fit sein muss. Mhm. Wenn ich da jemanden habe, der doch relativ multimorbid ist, der jetzt schon eine schlechte Sphinkterfunktion hat, dann kann ich zwar den Sphinktererhalt anstreben, aber der Kontinenzerhalt ist dadurch nicht gegeben. Das darf man immer bei diesen ganzen Diskussionen nicht vergessen. Sodass der entscheidende Faktor ist, wirklich die Tumor kommt, wo alle zusammensitzen, wo man dann sich überlegt, was glaubt man, was sinnvoll ist. Und häufig bleiben da noch 2 Optionen. Und da machen wir es häufig so, dass zum einen der Chirurg mit dem Patienten spricht und sonst, wenn der Strahlentherapeut und der Onkologe auch nochmal. Sodass wir schon, das machen wir nicht immer gemeinsam, das ist nicht möglich, aber dass man bespricht, dass der Patient beide Optionen sich anhören kann und sich dann überlegt, was für ihn in Frage kommt. Das ist ja eine individuelle Entscheidung.
Genau, so das war genau dahin zielte meine Frage. Es wird immer zum Schluss einen Behandlungskorridor geben. Und da muss der Patient halt partizipativ mitentscheiden können. Das ist interessant, wie ihr das regelt. Ich würde gern nochmal, du hast jetzt Rektumkarzinom, hast vorbehandelt. Kannst du vielleicht nochmal so Kriterien machen nach Vorbehandlung? Wann ist denn dann eine Watch-and-Wait-Strategie rechtfertigbar? Welche Kriterien müssen da vorliegen, dass du sagst, okay, wir verzichten jetzt auf die Operation und warten erstmal ab?
Ja, und dafür muss halt eine Vollremission, in Anführungsstrichen, da sein. Und dafür brauche ich mehrere Methoden. Ich brauche zum einen das MRT. Ich brauche die Endoskopie und das kann man machen, wie man will. Ich bin natürlich nur jemand, der gern flexibel endoskopiert. Ich finde auch nach wie vor, wir nehmen Gastroskop dafür und gucken an, ist da noch Tumor? Und wenn kein Tumor mehr nachweisbar ist, dann nur eine Narbe, dann gibt es Leute, die sagen, man muss es noch biopsieren. Wir machen das in der Regel nicht, muss ich gestehen. Und wenn das MRT und auch die Endoskopie zeigt, da ist nichts außer einer Narbe, dann ist es relativ einfach. Schwieriger ist es zum Beispiel, wenn da noch ein kleines Ulkus ist. Und dann ist es so, dass wir schon auch Proben nehmen und dass wir, wenn wir uns unsicher sind, dass wir nochmal 4 Wochen warten, um zu sehen, ist es eine near complete remission, wie man das ja auf Neudeutsch heutzutage sagt. Also es ist eine fast vollständige Remission, dass man dann nochmal guckt, ob nicht doch eine Vollremission erreicht wird oder ob dann doch Tumor nachweisbar ist, dass man dann den Patienten auch operiert. Und das sind die Methoden, die man dafür einsetzt. Auch ein wichtiger Faktor, wenn es ein tiefes Rektumkarzinom ist, ist der Finger. Direkt, man darf die Palpation nicht unterschätzen. Wenn ich da was palpiere, immer noch eine Masse, ja gut, dann ist das Ganze relativ einfach. Aber es bleibt sicherlich, muss man ganz klar sagen, ein Graubereich. Und was man wissen muss bei diesem Patienten, wenn ich eine Vollremission erreicht habe, dann kommt ja mal als nächste Frage, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Watch and wait, was heißt das für den Patienten?
Genau, der Genau.
Der Patient muss dann auch willens sein, dass er regelmäßig sich kontrollieren lässt. Und da sind die Methoden, die man macht, wenn es ein tiefes Karzinom war, die rektale Untersuchung, das MRT und die Endoskopie, die lokale Endoskopie. Und zwar alle 3 bis 4 Monate, die ersten 2 Jahre, weil wir wissen, wenn es zu einem Rezidiv kommt, und das heißt ja auf Neudeutsch Regrowth, ich mag diesen Begriff überhaupt nicht, sondern für mich ist das ein Rezidiv oder ein Resttumor, dann muss man ja auch die Chance haben, das so zu erkennen, dass man es noch operieren kann. Und um mal Zahlen zu nennen, zwischen 15% und 30% bekommen ein Lokalrezidiv oder ein Regrowth, wie man das jetzt nennen will. Und von denen kann man dann in der Regel 90% mindestens noch durch eine Operation, die dann erforderlich wäre, eine radikale Operation, kann man die dann, hat man noch eine Heilungschance. Sodass dieses Konzept nicht ausschließt, das muss man auch sagen, dass der Patient, wenn ein Lokalrezidiv aufkommt, heißt es nicht, jetzt ist alles verloren, sondern dann hat man die Option, den Patienten auch zu operieren, wenn er das denn möchte, muss man sagen. Es gibt auch Patienten, die sagen, ich möchte nur, dass lokal rausgeschnitten wird. Diese Option gibt es. Also das ist wieder eine individuelle Entscheidung. Aber der Patient muss wissen, wenn er sich für diese Watch-and-Wait-Strategie entscheidet, dass er eine engmaschige Nachsorge benötigt.
Vielleicht kann ich da gleich mal einhaken bei den Patienten, die jetzt eine Mismatch-Repair-Defizienz oder Mikrosatellitinstabilität haben, die man immuntherapeutisch behandelt. Weiß man da jetzt auch mehr über die Rezidivrate? Wie ist das bei denen im Vergleich?
Ja, erstmal vorweg, das sind maximal 2% aller Patienten. Also das ist viel, viel seltener als im Kolon. Da waren es ja so 10-15%. Beim Rektum sind das leider nur 2%. So, und es gab ja diese erste Studie von Frau Zerzek, die das bei 12 Patienten, und das, wo diese ins New England Journal geschafft hat, wo man so gedacht hat, wie schafft man das mit 12 Patienten ins New England Journal zu kommen? Aber sie hat mittlerweile doch eine deutlich größere Kohorte und die letzte, das ist jetzt gerade vor kurzem veröffentlicht worden, da sind es mittlerweile 49 Patienten mit Rektumkarzinom und alle, die instabil sind, haben eine vollständige Remission erreicht und keiner von denen, das ist wirklich Wahnsinn, musste bisher operiert werden. Und das ist natürlich eine Revolution und das kann man keinem Patienten mehr vorenthalten, sodass wir auch in der Leitlinie ganz klar gesagt haben, Patienten, die Mikrosatelliten instabil sind beim Rektumkarzinom, soll eine Immuntherapie bekommen. Jetzt ist die Frage, was gibt man? Bisher die Daten aus den USA, es gibt einzelne Fallstudien, die größten, da gibt es zu Dostalimab. Alle 3 Wochen gibt man das dann für 9 Gaben. Das ist bisher, muss man sagen, der Standard. Und zum Glück mittlerweile gibt es da auch Einzelfallberichte, sodass man, wenn man jetzt zum ND schreibt, es gibt da schon Entscheidungen, die zeigen, dass man das dem Patienten nicht mehr vorenthalten muss. Weil bisher war es, vor 2 Jahren war es immer die Frage, was macht man denn dann? Hat man nicht Sorge vor einem Regress? Aber mittlerweile sind die Krankenkassen so, dass sie verstanden haben, dass man dem Patienten damit eine teurer, aber vor allem, also eine Operation mit vielen Nebenwirkungen ersparen kann und dass die Immuntherapie für wirklich bisher, so wie es aussieht, für alle Patienten eine Heilung zu sein scheint, wobei wir natürlich noch keine so ganz langen Verläufe haben, das bleibt abzuwarten. Aber das ist wirklich toll, also das ist wirklich eine Wahnsinn, Revolution. Auch was ganz Tolles. Wir haben auch einen Patienten, bei dem das so ist und das ist schon wirklich ein Meilenstein, muss man sagen.
Ja, absolut, das ist immer noch sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich würde einmal noch gern zurückkommen auf die Nachsorge bei Watch and Wait. Hast du gesagt, die ist extrem intensiv. Was kannst du denn so, du hast ja auch Patienten, die du so behandelst, was kannst du sagen zu denen? Wie ist denn deren Lebensqualität mit dieser intensiven Nachsorge? Wie ist die Compliance? Kommen die wirklich? Was hast du da für Erfahrungswerte?
Also bei uns muss man ganz klar sagen, wir haben zurzeit, ich habe mal geguckt extra nochmal jetzt, weil wir auch demnächst wieder Audit haben. Wir haben letztes Jahr 5 Patienten gehabt, wo wir diese Watch-and-Wait-Strategie durchführen. Bei einem ist es zu einem Rezidiv gekommen, aber alle sind bei den Nachsorgen sehr gut. Wir organisieren das bei uns und das muss ja auch in einem Zelt, auch das muss geregelt sein. Wer macht die Nachsorge? Und ich finde, das muss in einer Hand bleiben. Also bei uns läuft es so, dass das bei uns über die Tagesklinik läuft und dass die Patienten dann MRT bekommen und eine Endoskopie und dass das schon vorher immer die Termine schon festgelegt werden und die Patienten das auch wissen. Und bis, also die Compliance der Patienten ist gut. Schwierig wird es dann natürlich, wenn man dann Rezidiv sieht und die Patienten doch operiert werden müssen. Aber bisher, toi, 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 haben wir noch keinen Patienten verloren, bei dem es nicht möglich war.
Mhm. Jetzt hast du gerade 5 Patienten gesagt. Dann würde ich aber jetzt schon schlussfolgern, dass dann die meisten sich Patientinnen letztendlich doch für eine Operation entscheiden?
Nein, Entschuldigung, wir haben halt 5 Patienten, bei denen es so ist. Und die Quote von Patienten, bei denen wir eine Vollremission nachweisen, die sich nicht operieren lassen, ist 100% bei uns.
Okay.
Also das ist ganz klar so. Wir haben bisher keinen Patienten gehabt, der gesagt hätte, ich möchte mich aber doch operieren lassen. Es kommt immer noch so, dass man der Meinung ist, da ist noch Tumor, das muss man auch fairerweise, da müssen wir uns auch noch verbessern, wo man die Patienten operiert und dann auf einmal kein Tumorgewebe mehr nachweisbar ist, obwohl es makroskopisch so aussah. Also ich glaube, das ist ja ein lernendes System, wir werden besser, aber auch das kommt in seltenen Fällen nochmal vor, wo man sich dann schon fragt, wenn man das vorher gewusst hätte, aber nicht so ein Fehler. Das muss man ganz klar sagen, wir lernen dazu. Aber bei uns, aber da spreche ich jetzt nur für uns, ich weiß nicht, wie das in der Allgemeinheit ist, ist das für alle Patienten, wenn sie gehört haben, da ist kein Tumor mehr nachweisbar und sie können sich operieren lassen, aber im Prinzip können wir auch warten, hat sich bisher jeder für das Abwarten entschieden.
Da möchte ich jetzt gleich eine Frage anschließen. Ist denn das, was wir an die diagnostischen Tools zur Verfügung haben, MRT hast du gesagt, ist super gut, aber es sind doch sehr präzise Fragestellungen, die Diagnostik uns heute beurteilen muss. Es geht ja auch um Gefäßinfiltration, Abstand, mesorektale Faszie und T4, genau, wie viel Lymphknoten. Kann die Diagnostik mit der Therapie überhaupt noch mithalten?
Also das ist eine gute Frage. Man muss ganz klar sagen, das Hauptproblem, was wir haben, also das MRT ist, was die Infiltration angeht, wirklich gut. Also mittlerweile hat sich das bei den Radiologen so rumgesprochen, dass noch anders als vor 5 Jahren die Qualität der MRTs durchgehend, zumindest so ist meine Erfahrung, das ist jetzt hier in Bremen, sehr, sehr gut ist. Und das hilft uns weiter. Ein Hauptproblem nach wie vor sind die Lymphknoten. Und da kann man sich einfach, die Größe allein ist es halt nicht. Und da gibt es auch, mittlerweile haben wir dazu gelernt, andere Kriterien, sind die rund, sind die homogen, die Anzahl. Aber 100%, also die Genauigkeit auch des MRTs für den Befall von Lymphknoten ist nach wie vor 70%. Das darf man nicht so ganz vergessen. Und da sind wir, haben wir zwar zugelernt, aber sind nach wie vor nicht ganz optimal. Aber auch da ist es so, wenn ich jetzt jemanden habe, T3 und der hat 5 Lymphknoten, dann würde ich eher zu einer beim unteren oder mittleren Drittel würde ich eher zu einer Neoadjuvanz raten. Wenn das ein T1 oder T2-Karzinom ist und da ist 1-2 Lymphknoten, dann würden wir heutzutage, wenn das einigermaßen liegt, dann würden wir primär operieren und gegebenenfalls eine adjuvante Therapie heranschießen, wenn dann wirklich ein Lymphknoten befallen sein sollte. Also da bleibt einfach eine gewisse Unsicherheit.
Jetzt, Christian, haben wir irgendwas Wichtiges zur Neoadjuvantentherapie vergessen, was wir noch erwähnen sollten?
Ja, also was ich glaube bei diesem ganzen Ding, was mir wichtig ist, bin jetzt kein Chirurg. Ich bin Gastroenterologe und Onkologe.
Wir sind hier bei Gastrogeplauder, wir dürfen hier freisprechen.
Ich bin kein Chirurg, trotzdem ist eine Sache mir wichtig und wir reden immer von Sphinkterhalt und der Sphinkterhalt ist auch wichtig. Aber Sphinkterhalt ist nicht immer Kontinenzerhalt. Und ich kann wirklich nur appellieren, dass man auch gerade bei der rektalen Untersuchung mal guckt, wie ist denn die Sphinkterfunktion? Und es ist ganz schlimm, wenn die Patienten ein Iliostoma bekommen haben und das zurückverlagert wird und die dann inkontinent werden. Und wenn sie erst längerfristig sind. Und deshalb ist diese Vorauswahl, ist es manchmal gerade bei älteren Patienten häufig meiner Meinung nach sinnvoller, wenn man sie operiert, dass man es primär ruhig einen Annus Preta anlegt. Ein endständiges Annus Preta, da hat jeder Angst vor, weil das klingt ja auch, das klingt doof. Es ist auch nicht schön. Aber ich kenne bisher erfreulicherweise keinen Patienten, der nicht gesagt hätte, Mensch, ich komme damit viel besser klar, als ich vorher das gedacht hätte. Und das ist viel besser, und es gibt leider einen Teil, selten mal Patienten, die dann bei denen sekundär ein Annus Preta angelegt wird, ein endständiger, weil sie überhaupt nicht zurechtkommen, weil sie einfach inkontinent sind nach der Operation. Und das ist etwas, was wirklich, wo ich nur appellieren kann, dass man auch dann denkt an die Kontinenz und nicht nur an den Zwinkterhalt, bitte.
Ja.
Und das ist wirklich was, wo natürlich sind wir keine Operateure, aber trotzdem haben wir schon einen gewissen Einfluss drauf und wir machen ja die Diagnostik und dass man das bitte auch nicht ganz aus den Augen verliert.
Auf jeden Fall, und wir haben ja, glaube ich, schon auch eben ein Plädoyer für die interdisziplinäre Aufklärung und Besprechung nochmal platziert. Liebe Chirurginnen und Chirurgen, die das jetzt hören, meldet euch gerne. Wir machen auch gerne mal einen chirurgischen Podcast, wenn es erforderlich ist. Trotzdem jetzt vielleicht zum Schluss, Christian, nochmal 2 Sätze zur adjuvanten Therapie beim Rektumkarzinom. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Gibt es da noch einen Stellenwert? Also für mich war so, es gibt eine klare Soll-Nicht-Empfehlung, Evidenzgrad A, die sollten wir vielleicht noch platzieren, genau.
Ja, das haben wir nicht so geschrieben, weil es einfach, die Daten geben es nicht her. Und man muss sagen, wenn der Patient, man muss jetzt unterscheiden, hat der Patient eine neoadjuvante Therapie bekommen, dann ist der Stellenwert der adjuvanten Therapie überhaupt nicht gesichert. Und da gibt es so, wie machen wir das? Wir machen nur in Ausnahmefällen noch nach einer neoadjuvanten Therapie eine adjuvante Therapie. Es sei denn, er hat eine neoadjuvante Chemo bekommen, was ja in seltenen Fällen meist. Dann kriegt er auch noch eine adjuvante Chemo, wenn das Tumorstadium das erforderlich macht. Wenn der aber eine Radiotherapie gekriegt hat oder eine Radiochemotherapie, dann machen wir das nur in Ausnahmefällen. Was sind das für Ausnahmefällen? Das sind dann tatsächlich fitte Patienten, bei denen zum Beispiel doch insbesondere die Lymphknoten, doch eine ganze Reihe von Lymphknoten befallen sind. Und dann machen wir es auch so, dass wir, da gibt es Daten aus Südkorea, dass wir denen tatsächlich dann auch mal eine oxaliplatinhaltige Therapie geben. Aber generell der Stellenwert viel geringer als früher, muss man ganz klar sagen, weil der Nutzen in vielen Studien aber nicht gezeigt werden konnte. Auch das macht wieder Nebenwirkungen, das darf man nicht vergessen.
Jetzt abschließend, Christian, seit 1999, das habe ich ja im letzten Podcast schmerzlich lernen müssen, hast du die Leitlinie betreut. Jetzt, es gibt wahnsinnige Entwicklungen. Würdest du im Endeffekt sagen, dass die Therapieverfahren heute insgesamt gezielter und schonender sind und dass Patienten doch deutlich von der Entwicklung in den letzten 20, 25 Jahren profitieren?
Auf jeden Fall. Wir gehen differenzierter vor. Der Organehalt ist eine neue Option, den wir natürlich nicht bei jedem erreichen können. Und wir berücksichtigen viel mehr Faktoren. Die Patientenfaktoren sollten schon immer eine Rolle gespielt haben, weil die gab es schon immer. Mhm. Aber wir berücksichtigen jetzt Dinge wie Mikrosatellitinstabilität, cDNA. Wir können viel differenzierter vorgehen, was das Ganze schwieriger macht. Deshalb ist ja auch eine gewisse Zentrenbildung auch wirklich wichtig. Mhm. Was das Ganze aber für mich auch viel interessanter und spannender macht. Weil es ist halt keine Kochbuchmedizin, sondern man muss immer wieder gucken, was ist jetzt das Beste für den Patienten. Und ich glaube, dass wir auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Es laufen ja eine ganze Reihe von Studien auch, was die Immuntherapie in der Adjuvanz angeht. Auch beim Rektumkarzinom wissen wir noch nicht genau, wie intensiv müssen wir jetzt sein, wie viele Zyklen machen wir. Können wir vielleicht teilweise ganz auf die Strahlentherapie verzichten? Da laufen viele Studien und das macht unseren Alltag, finde ich, so spannend.
Ja, absolut. Und nach der Aktualisierung ist vor der Aktualisierung, das wissen wir. Und ich weiß, dass wir uns in der nächsten Woche schon wieder treffen, um zu überlegen, wie die nächste Aktualisierung gestemmt werden kann. An dieser Stelle echt auch nochmal ein ganz, ganz expliziter Dank an dich. Natürlich auch an Matthias Ebert und die komplette Leitliniengruppe. Auch Lars Klug können wir durchaus mal erwähnen hier aus dem Team, der euch ja immer auch tatkräftig zur Seite steht, dass ihr das weiter mit so viel Leidenschaft macht. Ja, wir sind am Ende, aber nicht natürlich am Ende der Leitlinie kolorektales Karzinom. Es werden weitere Folgen folgen. Es wird noch was zur Vorsorge, zur Nachsorge geben. Wir werden in der nächsten Folge wahrscheinlich dann die multimodale Therapie im Stadium 4 besprechen. Da freue ich mich dann, dass Matthias Ebert mit dabei sein möchte. Und ich würde gerne an dieser Stelle auch auf unsere Podcast-Folgen aus dem letzten Jahr, 72 und 73, verweisen, die ich mit Robert Hüneburg aufgenommen habe und der ja ein ganz tolles neues Kapitel zum familiären und hereditären Darmkrebs gestaltet hat, was wir im letzten Jahr schon im Podcast besprochen haben. Christian, ich kann dir nur noch mal ganz, ganz herzlichen Dank sagen.
Vielen Dank auch da nicht für. Ich mache da gerne mit und ich hoffe, dass wir jetzt noch einige Teile der Leitlinie jetzt ganz gut rübergebracht haben.
Auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie weitere Themen besprochen haben wollen, mailen Sie uns. Wir nehmen das auf. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.